Was ist die beste Taktik? Welche Spieler soll ich mir holen? Wie verliere ich weniger Spiele in der Weekend League? Viele von euch kennen und stellen sich diese Fragen. Und heute gibt's darauf Antworten vom Experten. Ihr habt eine neue Folge vom Bravo Sport Update. Ich bin Tobi und wir sprechen heute mit dem E-Sports-Coach von RB Leipzig, Daniel Fehr. Er trainiert unter anderem auch den amtierenden Champ der Virtual Bundesliga, Umut Gültekin. Und er steht uns heute Rede und Antwort. Daniel, cool, dass du da bist.
Ja, hi, ich freue mich auch, mega, das ist mein erster Podcast und ich glaube, ich bin genau der Richtige für das Thema und freue mich auf einen guten Talk.
Ich freue mich vor allem auf viele coole Insights und deswegen für alle jetzt natürlich Lauscherspitzen, denn wahrscheinlich, wenn ihr richtig zuhört, könnt ihr in der nächsten Weekend League direkt ein paar Siege mehr holen. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, das ist das große Thema, über was wir sprechen werden, Tipps und Tricks. Aber vielleicht auch kurz zu dir. Ihr seid ja jetzt mit RB Leipzig kürzlich in die neue VBL-Saison gestartet. Für Umut heißt die Mission jetzt Titelverteidigung und auch die Club Championship wollt ihr gewinnen. Gab jetzt direkt 2 Siege zum Auftakt. Wie zufrieden warst du?
Genau, also die maximale Ausbeute sind ja 18 Punkte, pro Spieltag kann man 9 holen und wir haben am ersten Spieltag 7-1 gewonnen und den zweiten 5-2 und haben vor allem am zweiten Spieltag gegen Ingolstadt uns die Jungs auf Abstand gehalten. Ich denke, Ingolstadt ist mit die stärkste Mannschaft bei uns in der Division und wir sind sehr zufrieden tatsächlich, so 2-3 Punkte mehr wären noch drin gewesen auf jeden Fall. Wir haben unglücklich unsere Führung aus der Hand gegeben, aber wir sind grundsätzlich mega zufrieden.
Wie siehst du generell die VBL und jetzt die Teams, auf welche Spiele und auf welche Teams sollte man ein Auge werfen?
Generell finde ich die VBL erstmal positiv, dass der Modus im 90er-Modus gespielt wird, heißt, alle haben ausgeglichene Teams und wir haben nicht wie ein Ultimate-Team den Pay-to-Win-Faktor. Zudem hat die VBL Club Championship zum letzten Jahr nochmal einen Sprung gemacht, da es dieses Jahr Preisgelder gibt. Genau, und ansonsten Teams, wir gehören natürlich immer mit zu den Favoriten, muss man sagen. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr eng beieinander alles. Also gerade in der Division Nordwest gibt es viele Teams wie Köln, St. Pauli, wie Bochum, die haben ein neues Lineup, was auch sehr spannend ist. Heidenheim ist ja der amtierende Champion, die haben ein komplett neues Lineup. Auch die sind aber mega gut aufgestellt. Also es bleibt sehr, sehr spannend. Es kann alles passieren. Vor allem, es ist nicht nur der 1-gegen-1-Modus, sondern es wird auch im 2-gegen-2-Modus gespielt, welcher letztes Jahr auch relativ entscheidend war. Und im 2-gegen-2-Modus ist einfach noch ein bisschen mehr Ausgeglichenheit da. Ich sag mal zum Beispiel, mein Spieler Umut, der war die komplette letzte Saison komplett ohne Niederlage in der Club Championship sowie auch in der Einzelmeisterschaft. Und das ist im 2-gegen-2 schwieriger zu handeln.
Ja, man ist dann auch von anderen abhängig und kann nicht alles 100% selber kontrollieren. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Neuerung. Wir wollen den Leuten auch ein bisschen was zu dir selber erzählen. Nimm uns doch vielleicht gerade mal mit. Seit wann bist du überhaupt jetzt FIFA-Coach? Seit wann kannst du dich so bezeichnen?
Also bei RB Leipzig ist tatsächlich an Sachen FIFA-Einzelcoach meine erste Stelle. Ich glaube, da bin ich direkt beim Riesenverein gelandet. da gehe ich jetzt in meine zweite Saison. Ich war früher ein sehr guter Einzelspieler. Beim Grand Final war ich in FIFA 15 auch dabei und bin dann einen Weg gegangen. Ich habe erstmal meine Ausbildung ganz normal gemacht als Speditionskaufmann, weil früher konnte man noch nicht so von FIFA leben und habe dann meine erste Coaching-Erfahrung gesammelt. Ich komme aus Kassel ursprünglich und es gibt in FIFA den Pro-Club-Modus, wo man ein 11 gegen 11 spielt. Das heißt, jeder Spieler steuert einen Spieler und du spielst dann am Ende mit 22 Leuten ein Spiel. Und da habe ich für den KSV Hessen-Kassel und den KSV Baunatal quasi die FIFA-Abteilung geleitet, jeweils ein Jahr. Und habe da quasi Coaching-Erfahrung gesammelt. Da hatte ich 45 Spieler jeweils unter mir. Teilweise hatten wir auch... Ja, das ist ordentlich. Ja, wir hatten da auch teilweise 2 Mannschaften dann und da bin ich da halt so reingerutscht in diese Coaching-Rolle, habe gemerkt, dass ich mit meiner Art, also ich bin kein Diktator oder ähnliches, sondern finde zwischenmenschlich, glaube ich, immer ganz gute Wege. Und ja, mit der Art bin ich als Coach ganz gut gefahren und das kann ich jetzt bei Leipzig auch damit ganz gut weiter umsetzen. Und ich glaube, in Leipzig waren wir bisher recht erfolgreich. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir so ein homogenes Team sind und so eine gute Stimmung haben. Ja. Mhm.
Auf Instagram haben wir auch die Leute aufgerufen, Fragen einzuschicken, was wirklich ganz oft gefragt wurde grundsätzlich. Was macht ein E-Sports-Coach? Wie kann man sich diesen Job überhaupt vorstellen? Berätst du deine Spieler nur? Zockst du selber die ganze Zeit? Nimm uns da vielleicht einfach mal mit.
Also wenn ein neues Spiel rauskommt, ist es so, dass ich selber natürlich auch erstmal extrem viel in den Grind gehe, weil ich muss A, das Spiel kennenlernen und B, muss ich halt auch wissen, wovon ich rede. Mhm. Das ist natürlich ganz wichtig. Zudem zocke ich halt auch selber einfach ganz gerne das Game noch, auch wenn ich nicht mehr so gut bin wie früher, weil mittlerweile mit 30 ist das mit der Handlungsschnelligkeit nicht mehr so einfach. Theoretisch weiß ich, wie alles funktioniert, aber die praktische Umsetzung klappt nicht mehr so, wie ich gerne möchte. Genau. Aber ich weiß halt, wie es funktioniert, daher kann ich meinen Jungs immer mal wieder Kleinigkeiten mitgeben. Ich glaube, ich nehme euch da einfach mal mit ganz kurz auf so eine Reise, wie so ein typischer VBL-Spieltag zum Beispiel aussieht.
Sehr gern.
Du weißt ja eine Woche vorher, wer sind, gegen wen spielen wir. Kannst dich dann speziell, also ich analysiere dann die Gegner, schau mir fast jedes Saisonspiel von denen an, schau mir die Aufstellung an von ihnen. Beispielsweise spielt der Gegner mit einem Außenverteidiger oder einem Innenverteidiger in der Innenverteidigung. Angenommen, er hat einen Innenverteidiger, dann wissen wir, okay, den Raum hinter dem Innenverteidiger können wir bespielen, weil da nicht so viel Pace ist. Ich analysiere bis ins kleinste Detail, heißt, ich weiß auch, wenn der Gegner einen Elfmeter hat, wo der hinschießt, und nehme da den Jungs quasi ganz viel Arbeit ab. Spielerische Aspekte, wo ich drauf achte, sind: verteidigt der Gegner aggressiv oder ist er eher passiv? Hat er besondere Skills, die er anwendet, besondere zum Beispiel Eckballtaktiken? Also es ist, das versuche ich alles herauszufinden, meinen Jungs dann in einer Analyse. Ich mache das tatsächlich immer per PowerPoint-Präsentation, die gehen wir dann immer vor jedem Spiel durch, meinen Jungs genau wiederzugeben, so dass die einfach bestmöglich auf den Gegner vorbereitet sind, von nichts überrascht werden und ja, einfach in die Schwächen, die wir bei den Gegnern auch ausmachen, in die Schwächen dann hineinzustoßen. Mhm. Genau, das ist so der klassische VBL-Spieltag. Dann natürlich während der Spiele ganz, ganz wichtig die mentale Unterstützung. Weil einmal gibt's die analytische Seite, aber auch die mentale. Und das ist halt ganz, wir alle haben, also die meisten, die diesen Podcast hören, haben wahrscheinlich schon mal FIFA gespielt und waren wahrscheinlich mit dem Nerven schon mal am Boden. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Es passiert immer mal gerne etwas, was nicht sein sollte. Keine Ahnung, hinten irgendein Blödsinn oder vorne geht ein Ball aus 5 Meter nicht rein. Und dann ist es schwierig, ruhig zu bleiben. Und dann ist es wichtig, dass ich mich quasi einschalte als Ruhepol quasi. Genau. Und was mir halt auch, ich habe ein ganz gutes Gefühl, denke ich, dafür, wenn es Phasen im Spiel gibt, wo man dem Gegner immer wieder ganz schnell den Ball schenkt, das zu erkennen und dem Spieler, wir arbeiten damit mit kleinen Stichworten, wie zum Beispiel Ballkontrolle, und dann wird mal so 5, 6 Ingame-Minuten der Ball gehalten, um einfach wieder die Spielkontrolle zu bekommen und ja, um das Zepter quasi oder das Momentum wieder auf seine Seite zu holen. Ja.
Ja. Über den mentalen Aspekt werden wir am Ende auf jeden Fall auch sprechen und welche Tipps und Kniffe es da vielleicht gibt. Vielleicht, um mal so weiterzumachen, wenn man jetzt ein Hobbyspieler ist und von dir gecoacht wird, wie lange würde es dauern, bis man wirklich besser werden würde? Gibt's direkt 2, 3 Kniffe, die du mit einem Fingerzeig umstellen kannst, oder ist das ein längerer Prozess?
Es gibt auf jeden Fall auf Anhieb Schrauben, an denen man drehen kann. Das ist natürlich immer davon abhängig, A, wie lernfähig und willig ist der Spieler, und B, auf welchem Stand ist er aktuell. Es gibt so einfach Kleinigkeiten, die das Spiel extrem erleichtern können. Jetzt in diesem Teil ist es zum Beispiel so, in der Defensive Angenommen, du bist ein recht passiver Spieler und kriegst ganz schwer Druck auf den Ball, hast du die Möglichkeit, mit deinem Spieler einfach die Räume zuzustellen. Und mit der R1-Taste, Second Man Press nennt sich das, quasi einen zweiten Spieler drauflaufen zu lassen, der Druck auf den Ball gibt, was einfach du quasi die CPU verteidigt für dich und du musst einfach nicht viel machen. Und das ist für einen Casual Gamer, der gerade beginnt, natürlich recht gut. Genau.
Lass uns mit den Tipps und Tricks anfangen. Gibt es grundsätzlich, du hast jetzt schon ein paar Sachen angeschnitten, gibt es grundsätzlich etwas, das du zum FIFA 22 Gameplay sagen kannst, was man beim Spielen beachten sollte? Gibt es da vielleicht so eine goldene Regel, die man als Spieler beachten sollte?
Ja, also es ist auf jeden Fall grundsätzlich so, dass man immer versuchen soll, dem Gegner sein Spiel aufzudrücken. Das ist nicht nur in FIFA 22 so, sondern in jedem Teil. Man muss nach vorne geduldig sein. Gerade Casual Gamer neigen dazu, auf der Sprint-Taste zu hängen. Dann macht man 3 Schritte oder 2 oder vielleicht nur 1 und der Ball wird 3 Meter vorgelegt. Und dann ist es relativ einfach, für den Verteidiger in den Zweikampf zu kommen und sich den Ball zu schnappen. Das heißt, da einfach sehr ruhig bleiben. In Sachen Skills in der Offensive ist der einfachste und gleichzeitig auch sehr effektive Skill die einfache Ballrolle. Das heißt, du musst mit dem rechten Stick einfach nur quasi zum Beispiel einmal nach rechts, dann nimmt er den Ball mit der Sohle nach rechts.
Schon länger ein guter Freund von mir, die Ballrolle.
Ja, das ist doch mega positiv. Siehst du, da geht doch was bei dir.
Das ja, und vor allem jetzt Bestätigung von dir bekommen, dass das dann gar nicht so doof war. Eine der meistgestellten Fragen bezog sich übrigens auch, jetzt gehen wir wirklich mal tief dann rein, bezog sich auf das Thema Aufstellung. Ich persönlich bin zum Beispiel immer ein Freund von 4-3-3 und muss sagen, ich würde mich jetzt zum Beispiel selber nicht als mega flexiblen Spieler bezeichnen, sondern denke halt, ja, das System mag ich ganz gern und spiele halt damit. Gibt es eine Formation, bei der du sagst, die funktioniert da am besten? Was muss man da beachten?
Einerseits ist das immer komplett typabhängig, ja. Es gibt Spieler, die spielen seit ewigen Jahren die enge Raute und sind damit mega erfolgreich. Nach vorne knallt's halt immer, aber nach hinten auch mit der Formation, ne? Das ist, jede Formation hat so ein bisschen seine Eigenheit und man muss halt gucken, wie man damit selber klarkommt. Zum Beispiel im letzten FIFA-Teil wurde ja irgendwann die Fünferkette zur Meta-Formation. Das ist dieses Jahr aktuell noch nicht der Fall. Das ist halt, die können halt auch nicht alle spielen, ja, und das ist schwierig. So, es gibt Formationen wie zum Beispiel die 4-2-3-1, da kann man sagen, damit stehst du defensiv immer recht gut. Dann gibt es Formationen wie die 4-4-2 oder momentan spielen die meisten Pros die 4-Triple-2. Einfach, weil aktuell die Meta, eine der Metas ist, sind die Schlenzer aus der Entfernung. Wurden schon ein bisschen abgeschwächt, aber funktionieren immer noch. Und dadurch, dass du in der 4-Triple-2 2 ZOMs hast, kommst du halt immer wieder gut in die Spots, um aus der Ferne die Schlenzer in Giebel zu kloppen.
Mhm. Ja. Hast du eine persönliche Lieblingsformation, mit der du immer spielst? Ist es die 4-2-2-2?
Tatsächlich habe ich die anfangs auch getestet, weil all meine Jungs damit unterwegs sind und ich komme am besten mit der 4-2-3-1 aktuell klar. Genau. Ich finde es super einfach, das vielleicht auch für die Casual Gamer nochmal. Dieses Jahr ist es sehr einfach, in gute Spots zu kommen, wenn ihr über außen ruhig aufbaut und mit druckvollen Pässen heißt R1X quasi hinter die Sechser auf euren Stürmer die Bälle bringt. Und da ist man, ich finde, vor allem in der 4-2-3-1 recht gut gestaffelt, um dann einfach vielleicht nur einen Doppelpass und dann rein ins Tor. Das funktioniert wirklich sehr gut.
Welche Spieler bzw. Spielertypen funktionieren gut? Also ich weiß, ganz am Anfang, als ich die ersten FIFA-Teile gespielt habe, da hat man dann immer eigentlich nur auf Pace geguckt und in früheren FIFA-Teilen war das irgendwie so, ja, damit war man irgendwie schon so von seinem Freundeskreis der Beste, wenn du halt die ganzen schnellen Läufer hattest. Ist das immer noch so? Geht es wirklich nur noch um Pace oder auf welche Werte muss man gucken?
Also es ist nicht mehr ganz so extrem wie früher. Ich erinnere mich da noch an FIFA 13, da hat, glaube ich, jeder mit Elfenbeinküssen gespielt. Das waren noch gute Zeiten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es muss so ein bisschen das Gesamtpaket stimmen, ja. Pace ist nicht alles, wenn der Spieler nicht passen, nicht schießen kann, keine Weak Foot hat, keine Skills hat, ist halt Geschwindigkeit auch nichts wert. Die Typen, die man spielt, ist halt auch wieder ein bisschen spielerabhängig. Wenn du jemand bist, der recht tief steht und auf Konter geht, in diesem FIFA-Teil gehen L1-Dreieck-Bälle, beziehungsweise mittlerweile spielt man die mit L1-R1 und Dreieck. Da kommen die nicht ganz so hoch, sondern ein bisschen mit mehr Druck. Hä? Vielleicht für dich nochmal ein guter Tipp.
Ist notiert.
Ja, genau. So kommst du sehr gut in die Räume hinter der Abwehr, wenn du dann schnellen Spieler vorne hast, ja. Aber dann sollte halt auch der Abschluss stimmen. Wenn du natürlich ein Spieler bist, der, wie ich zum Beispiel, im 4-2-3-1 unterwegs ist, der recht kontrolliert aufbaut und vorne über schnelle Passstaffetten arbeitet, dann ist es natürlich nicht nur wichtig, dass du Pace hast, also 90 Pace sollte schon jeder mitbringen, so ungefähr, sondern dann sind die Passwerte sehr wichtig. Zudem ist es wichtig, dass der Stürmer mindestens 4 Sterne, bestenfalls 5 Sterne Weak Foot und auch Skill hat, damit du dich einfach in gewissen Situationen bestmöglich lösen kannst und auch abschließen kannst. 5 Sterne Weak Foot ist halt wichtig. Wenn du dir den Ball immer auf rechts legst und mit rechts schießen willst, dann weiß das der Gegner. So bist du einfach variabler und kannst aber mit links schießen.
Vorhin schon gesagt, Ballrolle war mein bester Freund. Das lag auch daran, dass ich, was die Skills anging, mir immer fast dann die Finger gebrochen habe, wenn ich versucht habe, mich zu erinnern, okay, warte mal, wie ging das und das jetzt nochmal? Welche Tricks kannst du uns an die Hand geben, vielleicht neben der Ballrolle, wo du sagst, die sind jetzt nicht so schwer, aber die sind brutal effektiv?
Boah, ich hätte jetzt als erstes einen schweren Trick gerade im Kopf gehabt, den will ich auch einmal ganz kurz teilen, damit ich den raus bin. Das ist der sogenannte McGeady-Cancel. Der funktioniert mit, du brauchst einen 5-Sterne-Skiller und machst quasi deinen rechten Stick quasi einmal nach vorne und einmal zur Seite. Und während der das ausführt, cancelst du diesen Trick. Das heißt, du drückst L2 und R2 gleichzeitig und dann kannst du bestimmen, zu welcher Richtung der rausgeht. Und die ganze Körperbewegung funktioniert so schnell, so zügig, dass ihr da ganz schnell in gute Spots kommt und das ist wirklich recht schwer zu verteidigen. Deswegen kann ich da wirklich jedem Casual Gamer auch empfehlen, auch dir, dass du dir vielleicht mal Tutorials dazu anschaust, weil das
lohnt sich, den zu mastern.
Genau, das ist wirklich sehr effektiv. Ansonsten ist dieses Jahr auch sehr wichtig im gegnerischen 16er. Nicht die Schussfinte, sondern der Shot-Cancel. Das heißt auch einfach schießen und dann mit L2, R2 abbrechen. Und dann ist da auch eine sehr, sehr schnelle Bewegung. Also es ist wichtig, dass du Skills benutzt, wodurch sich die Spieler sehr schnell bewegen können.
Was generell auch eine Frage ist, die viele beschäftigt hat, die über die Skills hinausgeht, ist, gibt es irgendwelche Geheimtipps beim Thema Freistöße, denn oft ist man dann in so einer Position, wo man denkt, hier kann ich eigentlich easy treffen. Bei mir war es eigentlich dann zum Beispiel immer so, immer gegen Ende der FIFA-Teile habe ich dann verstanden, wie das mit den Freistößen funktioniert hat. Blöd war nur, dass dann der nächste Teil rauskam und da war es wieder ein bisschen anders. Wie ist es jetzt bei FIFA 22? Gibt's da irgendwie einen Trick, immer eine Daumenbreite vom langen Pfosten weg oder wie kann ich es mir vorstellen?
Es gibt immer verschiedene Varianten. Du kannst natürlich auf der einen Seite den direkten Abschluss aufs Tor suchen. Es gab, glaube ich, gegen Ende von FIFA 21, dass du, keine Ahnung, 2,50 Meter neben das Tor zielst, den Ball dann so anschneidest, dass der mit einem grünen Time-Finish im Winkel landet. Das würde ich den Casual-Spielern jetzt erstmal noch nicht ans Herz legen. Ich glaube, dann gibt's noch Varianten, wie du holst dir Spieler ran mit L2 und R1, sodass du quasi zu dritt an dem am Ball stehst. Das ist eine Variante, die ich persönlich sehr gerne nutze. Dann lässt du quasi mit L2 Schuss antäuschen, je nachdem, wie die gerade positioniert sind, jedenfalls den ersten Spieler mit L2 Schuss antäuschen, innen an der Mauer vorbeilaufen, den zweiten Spieler mit R1 und Schuss antäuschen, außen an der Mauer vorbeilaufen und meist ist der dann frei. Du kannst quasi einfach an der Mauer vorbeilaufen und hast dann den Weg zum Tor. Entweder kannst du direkt schießen Oder aber in der Mitte steht manchmal dann auch der Spieler, den du vorher mit L2-Schuss antäuschen in die Mitte geschickt hast, auch komplett frei, sodass du den Ball nur rüberlegen musst. Also da gibt's verschiedene Dinge. Die zu den direkten Freistößen kann ich nur empfehlen. Es gibt die sogenannte Skill-Arena oder die Skill-Spiele. Geht da einfach in Standard rein, so blöd es klingt, aber das ist, diese Trockenübungen bringen am meisten. Knallt da einfach ein paar Freistöße aufs Tor und da könnt ihr auch gerne diese angeschnittenen Dinger trainieren. Die funktionieren auch noch, ihr müsst halt nur wissen, wie. Und dann werdet ihr auf jeden Fall besser bei Freistößen.
Das mit den kurzen Passspielen, das habe ich eine Zeit lang dann auch sehr gut beherrscht und habe damit auch ein paar Freunde, glaube ich, sehr aggressiv gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt spielt sich ja bei FIFA nicht nur Feed Up Controller ab, das haben wir ja vorhin schon angeschnitten, sondern es ist ja auch eine Kopfsache. Also manchmal triggert es einen ja hart, wenn der Gegner, keine Ahnung, bei 0-1 ab der 60. anfängt, nur den Ball hinten rum zu schieben zum Beispiel. Oder wenn man merkt, man kommt nicht mehr an den Ball oder verliert jeden Ball, da fällt es manchmal schwer, geduldig zu bleiben. Jetzt hast du vorhin gesagt, du agierst dann als eine Art Ruhepol, auch gegenüber deinen Spielern. Was genau sagst du denen dann in diesen Situationen? Was rätst du da?
Tatsächlich ist es wichtig, auf der einen Seite immer positiv zu bleiben. Auf der anderen Seite ist es aber auch jetzt kein Hexenwerk, was ich da erzähle, sondern man hat einfach eine gewisse Verbindung zu den Spielern. Und wenn ich, also das funktioniert wirklich gut, wenn ich einfach nur sage, bleib ruhig, mach weiter. Nächste Szene wird besser, so quasi immer nach vorne schauen, dann funktioniert das auch direkt bei den Jungs. Hinterher spricht man dann ganz gerne nochmal über die Situation, aber es bringt halt nichts, sich über die Situation lange aufzuregen, weil FIFA ist einmal so ein schnelllebiges Spiel, da passiert so viel in 1-2 Sekunden. Und zudem muss ich aber auch sagen, dass ich mit meinen Spielern bei Leipzig sehr gesegnet bin. Ich habe viele Freunde, die auch Profis sind, sage ich mal, aber niemand ist so professionell wie zum Beispiel meine beiden Jungs Umut und Gaucho. Die waren ja jetzt die komplette Saison. Wir haben am meisten miteinander gearbeitet, weil die beiden VBL-Spieler jetzt waren. Ja, da muss ich nochmal ein großes Lob aussprechen. Vielleicht hören die sich den Podcast ja auch an. Ganz bestimmt hören die sich den an.
Ja, genau. Liebe Grüße auf jeden Fall an die beiden. Den könnt ihr auch auf Instagram folgen. Die gehen dafür RB Leipzig an den Start. Umut ja, wie gesagt, amtierender VBL-Champion. Also auch zu ihm haben wir eine Doppelseite gemacht vor nicht allzu langer Zeit bei uns in der Bravo Sport. Und wir können auf jeden Fall sagen, der Mann ist mittlerweile auf jeden Fall bekannter geworden und ist da gerade einer der hellen Sterne am deutschen E-Sports-Himmel. Lass uns noch mal ein bisschen weiter Fragen von Instagram reinnehmen. Was nämlich auch die Leute sehr interessiert hat, das war eben, wie läuft der normale Arbeitstag ab, wenn du mal keine Virtual-Bundesliga anstehen hast?
Ja, tatsächlich habe ich neben meinem FIFA-Coaching arbeite ich tatsächlich auch noch in einer 30-Stunden-Woche. Zwar auch im E-Sport-Bereich, aber was anderes, das ist kein Coaching. Und zudem bin ich nicht nur bei RB Leipzig tatsächlich, sondern es läuft auch sehr viel noch im FIFA-Bereich über Agenturen. Und RB Leipzig wird von der Agentur King E-Sport beraten und da bin ich auch Coach. Und da habe ich auch noch 2-3 andere Spieler neben meinen Leipzig-Jungs und Mädels. Lena ist ja auch nicht zu vergessen. Genau. Und ja, da wird eigentlich jeden Abend habe ich so 2-3 Spieler, mit denen ich eine Trainingseinheit absolviere. Wir gucken, dass wir gegen andere Pros trainieren. Ich nehme ja immer live die Games auf, schneide hinterher Analysen zusammen. Mache natürlich auch so ein bisschen Live-Coaching, wenn mir direkt was auffällt. Und anschließend gehen wir dann nochmal über die Analyse, gucken, was hätten wir besser machen können, wo liegen noch die Schwächen. Und dann versuchen wir in den nächsten Spielen, in der nächsten Einheit genau an diesen Schwächen zu arbeiten.
Nächste sehr spannende Frage, die auch ein bisschen jetzt sich dann weiter mit dem E-Sports generell in Deutschland befasst. Wie stehst du zur E-Sports-Entwicklung in Deutschland? Neben der VBL tut sich ja bei den anderen Organisationen wie Focus oder dem neuen Team Iconic eine ganze Menge. Wie beobachtest du das?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Gerade Iconic, Focus, die leben ja von ihren Content-Creatern mittlerweile. Iconic mit Tizi Schubeck natürlich riesig. Und Focus Clan hatte natürlich immer schon Reichweite durch den immer noch Weltmeister Moauba und jetzt natürlich Eli Geller dabei. Eli natürlich einen Riesensprung gemacht in den letzten Jahren. Ich durfte ihn selber auch schon kennenlernen, also ein sehr netter junger Herr.
Ja, absolut. Wir hatten ihn auch schon bei der Bravo Sport, gerade eigentlich zu der Zeit, als die ganzen Eli Geller Cups angefangen haben. Und da haben wir auch mit ihm gesprochen und der hat da schon eine sehr klare Vision gehabt. Und jetzt, wenn wir so ein bisschen die Monate zurückschauen, kann man wirklich sagen, der arbeitet seinen Plan da gerade wirklich ab.
Ja, absolut. Also das sieht wirklich super aus, was der macht. Und ich denke, er bringt damit den deutschen E-Sport, die FIFA-Szene auf jeden Fall ein bisschen voran, dadurch, dass er einfach seine Reichweite nutzt, um was Anständiges zu machen. Auch seine Turniere, die Preisgelder. Wenn man die Preisgelder im FIFA-E-Sport mit Dota, League of Legends, irgendwie sowas vergleicht, ist das kein Verhältnis. Und durch ihn gibt's regelmäßige Cups, wo es viel Geld gibt. Da gibt's noch andere, wie zum Beispiel den Blackie Cup, den wir jetzt auch mal erwähnt haben, ja, der auch jeden Tag Cups macht und dieses Jahr auch noch mal ein bisschen mehr durchstartet. Das ist ganz cool. Genau. Aber tendenziell finde ich das voll okay, dass es nicht nur Vereine gibt, die in der VBL sind, sondern auch Teams wie Focus Clan oder Iconic, die ihre eigenen Wege gehen, weil es gibt ja immer so Diskussionen, ist FIFA Sport oder ist es kein Sport? Mhm. Für mich ist es Sport, ja, aber das juckt im Endeffekt auch keinen. Im Endeffekt ist FIFA einfach nur ein riesengroßer Markt, wo es um viel Marketing geht. Und in diese Marketing-Nische rutschen Focus Clan und Iconic mit ihrer Reichweite halt super rein und können da halt ein mega Geschäft auch aufziehen. Das ist Reichweite ist heutzutage so viel wert und wenn man die gut nutzt, dann kann man da ein bisschen was bewegen.
Lass mich da an dieser Stelle eine Nachfrage stellen, weil es mich dann persönlich sehr interessiert. Nimmst du die dann auch in deiner Position jetzt bei RB Leipzig? Ist das für dich auch eine Konkurrenz, weil du dir denkst, ja, also die haben ja jetzt dann schon eine Reichweite, die in den sechsstelligen Bereich geht. Ist das Konkurrenz für dich? Hast du da auch schon mal drüber nachgedacht, was ist eigentlich, wenn, keine Ahnung, Umut vielleicht irgendwann mal sagt, diese Organisation spreche mich mehr an? Siehst du die Gefahr überhaupt?
Ich denke, dass irgendwann sicherlich der Tag kommen wird, wo ein Umut und ein Eli vielleicht mal zusammenarbeiten, weil die sehr, sehr gute Freunde sind. Ich glaube, das ist weltweit auch kein großes Geheimnis. Irgendwann wird das bestimmt mal passieren. Aber solange Umut bei uns ist, freuen wir uns, geben alles gemeinsam und so richtig Konkurrenzgedanke habe ich dabei nicht. Aber man weiß schon, was einen erwarten kann, sagen wir es mal so.
Mhm. Abschließende Frage, auch die noch von Instagram und dann machen wir hier den Deckel drauf. Bist du nur ein guter Coach oder auch immer noch ein guter Spieler? Du hast vorhin schon die Reaktionszeit angesprochen. Man unterschätzt das tatsächlich. Es wird ja immer mal so dahergesagt, aber es scheint ja tatsächlich, wenn du das sagst, dann wirklich einen Unterschied zu machen, das Alter, ne?
Ja, es gibt auch Spieler, die mit 30 noch auf einem sehr, sehr guten Niveau sind.
Mich würdest du immer noch schlagen, wahrscheinlich.
Ich denke, ja. Ich kann dich nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du ja auch das unentdeckte Talent.
Weiß ich nicht. War vielleicht mal besser, aber lassen wir mal so offen, dann komme ich besser weg.
Ja, also es ist, ich habe auch schon mal einen Practice Game gegen unseren Jungen anders Fährgang gemacht. Also da merkt man dann klar, was Handlungsschnelligkeit angeht, seine Grenzen. Also ich kann immer noch FIFA spielen. Ich bin auch in der Elite Division und habe da ein paar Punkte, aber ich bin jetzt gar nicht im Grind drin und ich gebe da auch keinen großen Wert drauf, was ich selber an Leistung erbringe. Mir ist es wichtig, dass das Team erfolgreich ist, dass ich meinen Beitrag dazu beisteuern kann und vielleicht auch einfach nochmal so eine kleine Anekdote aus dem VBL Grand Final auf der PS4, als Umut gegen die Weiners ins Elfmeterschießen gegangen ist. Da ging es ja um, war das 20.000 Euro Elfmeterschießen? Ich glaube, PS4 war 20.000 und Grand Final Nummer 40 dann.
Ich glaube auch, ja.
Ja, auf jeden Fall habe ich mich da auch komplett vorbereitet auf die Weiners. Der hatte vorher auch gegen einen guten Kumpel von mir, Grüße gehen raus an Gianni, ein paar Practice Games gemacht und die haben auch während des Turniers in den Swiss-Runden aufeinander getroffen und mussten da Elfmeterschießen gegeneinander machen. Und ich habe mir das alles angeguckt, habe mich mit Gianni nochmal besprochen und ich wusste im Elfmeterschießen, dass der erste Elfmeter nach rechts unten geht und Umut konnte den auch halten. Und genau, mir ist es wichtiger, mich auf solche Dinge zu konzentrieren und den Jungs eine Freude zu machen, als mir selber da jeden Tag den FIFA-Grind zu geben.
Also quasi zweites Standbein als Psychologe bist du auch schon dran am Arbeiten. Also diese Kraft, da Elfmeter vorhersagen zu können, nicht schlecht. Könnten sich einige wahrscheinlich oder würden sich einige sehr gern mal ausborgen von dir.
Ja, gut. Klappt wahrscheinlich nicht immer, aber man hat immer eine prozentuale Wahrscheinlichkeit, sagen wir es mal so.
Bei links-rechts liegt sie grundsätzlich erstmal bei 50-50. Wenn du sie prediktest, ist sie vielleicht schon 70-30. Damit wäre ja schon ganz schön geholfen. Daniel, vielen lieben Dank für die Einblicke. Kann sich jetzt keiner beschweren, dass wir unseren Bildungsauftrag, zumindest was FIFA angeht, nicht erfüllt hätten. Insofern danke dir dafür diese Einblicke, für die Tipps, für die Tricks. Ich denke, jeder kann da was mitnehmen. Und mir bleibt noch übrig zu sagen, alles Gute dir, viele Grüße ans Team und auch viel Erfolg noch in der Virtual Bundesliga euch.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat sich ganz gut anhören lassen. Genau, und ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder was zusammen machen.
Sehr gerne. Die Tür steht hier bei Bravo Sport immer offen. Ich verbleibe nur mit den letzten Worten. Wenn ihr Bock habt, selbst auch mal Fragen zu stellen, hier zum Beispiel im Podcast, oder generell Lust habt auf Votings, Zitate, News, Reels, dann checkt doch mal Bravo Sport auf Instagram ab. Außerdem findet ihr natürlich diesen Podcast hier neben Spotify, iTunes und Co. auch auf YouTube. Dort könnt ihr uns sehr gerne noch mit einem Abo unterstützen. Und damit machen wir den Haken dran, den Deckel drauf, versenken den Elfmeter und ich sage, bleibt am Ball, macht eure Controller nicht kaputt und bis zum nächsten Mal. Ciao.